Bevor es jetzt losgeht, möchte ich gerne eine Art Triggerwarnung aussprechen, auch wenn das keine Triggerwarnung im herkömmlichen Sinne ist. Und zwar würde ich allen von euch, die noch auf der Intensivstation liegen oder wirklich noch in der sehr kritischen, akuten Phase sind, euch bitten, diese Aufnahme noch nicht zu hören. Und zwar hat das verschiedene Gründe. Ich möchte das jetzt gar nicht groß und breit erzählen, aber ich glaube einfach, hätte ich manches gehört von dem, was wir gleich erzählen, das wäre zu viel gewesen auf der Intensivstation. Und ich kann natürlich nicht voraussetzen, dass das bei euch auch so sein wird. Oder dass es euch nicht doch irgendwie mehr Mut machen würde, als es euch mitnehmen würde. Aber wenn ich eine Sache gelernt habe, dann ist es, dass manche Dinge Zeit brauchen. Und deswegen bitte ich euch einfach, nehmt euch die Zeit und hört euch das in ein paar Monaten nochmal an. Und ja, kommt auch gerne auf mich zurück oder so. Und ich werde nochmal extra Episoden machen. Also klar, es gibt immer die alle hören können, egal in welchem Stadium oder halt auch überhaupt nicht krank. Und dann gibt es eben oder ich werde auch noch mal extra welche machen. Was hat mir Mut gegeben, genau in der Zeit? Ohne dann schon diese längere Perspektive einzunehmen, sondern nur, was hat mir Kraft gegeben am Anfang? Und an alle euch, ich wünsche euch unfassbar viel Kraft, ganz viel Zuversicht, ganz viel Ausdauer und wirklich alles, alles Gute dieser Welt. Und ja, glaubt an euch und ihr schafft das. Ich bin mir sicher, auch wenn ich euch nicht kenne.
Mir hat auch in der Zeit viel Kraft gegeben oder bis heute Kraft gegeben. Meine Freunde, meine Familie, die jederzeit für mich da ist, die mich in schwierigen Zeiten bis heute ja unterstützt und auch einfach durch diese Zeit trägt. Und meine Arbeit gibt mir eben auch diese Kraft. Und dadurch, dass ich mich jeden Tag mit Brandverletzten beschäftige ich mich auch selbst mit meiner Geschichte. Und jedes Mal gehst du halt wieder gedanklich in diese Materie rein und denkst drüber nach. Und dann gibt es Patienten, die sind halt dann teilweise schon viel, viel weiter im Kopf als ich, ne? So was auch so diese Blicke oder dieses Zeigen angeht. Und dann, ja, lerne ich einfach daraus, was die da zu mir sagen oder nehme mir das an und ja, das hilft mir total. Und vor allem auch verstanden zu werden. Ich komme hierher und ich bin hier nicht alleine brandverletzt. Also ich bin in einer Klinik voller Brandverletzte und ja, das ist irgendwie so ein bisschen, das erweckt meine Selbstheilungskräfte. Wenn es mich oft noch nervt, aber es gehört jetzt einfach zu mir. Es ist einfach Teil von mir. Und es bin halt nun mal jetzt ich. Nee, ich lebe. Manchmal überlebe ich. Ach, es ist super schwer. Ich finde diese Frage krass, weil es gibt Tage, wo ich sehr gut lebe und auch damit leben kann und froh bin, wo ich stehe, was ich mache, was ich erreichen kann. Und manchmal denke ich so, wo wärst du, wenn du das Ganze nicht gehabt hättest? Und dann kommt mir der Gedanke, überlebst du mehr, als dass du lebst? Aber ich würde jetzt in diesem Moment, hier auf dieser roten Matte, sage ich lebe.
Das ist schön.
Gezeichnet fürs Leben. Leben mit Verbrennungen. Wie ist es, mit Behinderung zu leben? Umgang mit Trauer und Leid. Irgendwie anders sein. Mut machen. Der Podcast nicht nur, aber auch für Brandverletzte.
Hey, du darfst traurig sein und das was, komm mal, mach mal Kopf hoch oder mach mal Kopf hoch, sagt man nicht, aber ja, die Ohren steif oder irgendwie sowas, dass der einfach abprallt, ja, und ich mir sagen kann, nö, ich bin jetzt traurig.
Ja.
Punkt.
Genau, oder dass halt einfach, ja, dass diese Hülle auch mal kurz splittern kann.
Ohne dass man
und dann
voll
wieder
getroffen
zu,
ist.
Oh, warte, jetzt, ich wollte so einen Witz bringen.
Entschuldigung.
Aber nein. Und mir hat auch in der Zeit viel Kraft gegeben oder bis heute Kraft gegeben. Meine Freunde, meine Familie, die jederzeit für mich da ist, die mich in schwierigen Zeiten bis heute ja, unterstützt und auch einfach durch diese Zeit trägt. Und mir war es zum Beispiel, ja, das ist mir noch so ganz bewusst, und was mir einfach sehr wichtig war, das war die Abifahrt. Ich wollte natürlich die Abifahrt nicht verpassen, aber wir sind nach Lorette gefahren und ich musste natürlich meine Kompressionskleidung tragen. Und es war super warm und es war ja, sehr unangenehm. Und meine Freundinnen, die haben mich da so wie so eine, ja, so eine Mauer geschützt vor allen möglichen Menschen, vor Blicken, vor was weiß ich, was da so passiert ist. Weil natürlich wird man angeschaut, wieso trägt die denn bei 40 Grad lange Hose? Ja, warum trägt die das? Aber in dem Moment konnte ich nicht so schlagfertig sein und sagen, boah, ja, weil das dich einfach nicht interessiert oder so. Oder das hat mich nicht so interessiert.
Nicht so unbedingt schlagfertig. Ich sag dann eher nichts.
Ja, ich
ab und zu mal sage ich was, ja.
Das war ja gerade so ein Jahr oder so.
Bis
heute, würde ich sagen, ist es noch schwierig.
Wir unterhalten uns da ja manchmal drüber in dieser brandverletzten Runde hier, ob man da so eine Strategie entwickelt hat. Und ich habe keine. Ich muss da gucken, wie es mir geht. Ist mir dieser Mensch jetzt wichtig? Ist mir das jetzt wichtig? Das irgendwie anzusprechen? Ja, habe ich auch das Gefühl, es bringt überhaupt was? Oder werde ich dann nur noch mehr ausgelacht? Also habe ich so das Gefühl, also ja, das hängt von vielen verschiedenen Faktoren ab. Da gibt es nicht One-Fit-All-Strategy und ja, aber voll mit den Freundinnen und Familie und so. Und jetzt deine Arbeit, das meintest du ja schon.
Genau, meine Arbeit gibt mir eben auch diese Kraft und das klingt jetzt irgendwie total komisch, aber dadurch, dass ich mich jeden Tag mit Brandverletzten beschäftige, beschäftige ich mich auch selbst mit meiner Geschichte. Manchmal ja, fragen mich natürlich Patienten, wie war es denn bei Ihnen und hier und da. Und jedes Mal gehst du halt wieder gedanklich in diese Materie rein und denkst drüber nach. Und dann gibt es Patienten, die sind halt dann teilweise schon viel, viel weiter im Kopf als ich. Ne? So was auch so diese Blicke oder dieses Zeigen angeht. Und dann ja, lerne ich einfach daraus, was die da zu mir sagen oder nehme mir das an und ja, das hilft mir total. Und vor allem auch verstanden zu werden. Ich komme hierher und ich bin hier nicht alleine brandverletzt. Also ich bin in einer Klinik voller Brandverletzte und ja, das ist irgendwie ein bisschen, das erweckt meine Selbstheilungskräfte, weiß ich nicht.
Weil du das jetzt schon öfters angesprochen hast, möchte ich das an dieser Stelle nochmal ganz klar sagen. Und wenn dir das irgendwie hilft, auch sehr gerne vor den Zuhörenden, was du meinst, was auch dir Kraft gibt, der Kontakt mit Brandverletzten und auch die Hoffnung, ja, irgendwie diesen Menschen Hoffnung zu geben durch die Erfahrungen, die du schon gemacht hast. Das kann ich nur bestätigen, das ist absolut so. Und wenn dir das Kraft gibt, es freut mich umso mehr. Aber auch du gibst dadurch einfach umso mehr Menschen Mut und Hoffnung. Und ich bin so froh, dich kennengelernt zu haben als Therapeutin. Hast du mit Sicherheit meinen Heilungsprozess beschleunigt in verschiedenerlei Hinsicht. Aber jetzt auch als Freundin, worüber ich mich auch sehr freue. Und Annika, bleib wie du bist und du bist schon heute für viele ein Leuchtturm und eine tolle Stütze und ein tolles Vorbild.
Und sonst so, ich weiß nicht, auch bevor du die Ausbildung gemacht hast und bevor du hier so angefangen hast, da war was du schon meintest, so das Ziel, also auch ein Ziel zu haben.
Ja, genau. Also für mich hat auch immer, ich hatte immer ein Ziel vor Augen. Also zum einen war es das Abitur, dann war es der Abschluss der Physiotherapie, dann war es das Ziel hier anzufangen. Und wer weiß, welches Ziel sich noch für mich eröffnet. Das, ja, ich brauche immer Ziele, um weiterzukommen. Und ja, ich bin gerade in der Findungsphase meines neuen Ziels. Und ja, das ist, glaube ich, ganz gut, weil man sich immer wieder gedanklich dahin begibt, ne? Was muss ich machen, um das Abitur zu schaffen? Wie überstehe ich den Tag? Weil, ja, welche Strategie brauche ich, um jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, die Anatomieprüfung zu bestehen oder was auch immer? Weil man ist natürlich irgendwo auch abgelenkt, aber es ist natürlich auch schön, in einer weiten Ferne irgendwas anderes zu sehen als eine Operation.
Ich finde, das ist ein positives Verdrängen. Ja, also es ist ja nicht so dieses Destruktive, sondern ja, es ist voll wichtig, um sich dem anderen auch stellen zu können.
Ja,
also ich glaube, wenn ich mich die ganze Zeit nur damit beschäftigen würde, dann würde ich auf der Stelle, also ja, manchmal hat man ja so das Gefühl, man tritt nur auf der Stelle, aber also ich glaube, ich wäre ohne meine externen, nenne ich es mal, Ziele tot. Also
ja,
ich kann mir das gar nicht vorstellen ohne Ziele. Und ich merke das schon immer, ja, wenn es ein Ziel ist, was ich dann weiter verschiebe, ne, was ich nicht halten kann unbedingt, dann bin ich auch erstmal so voll lost auf der Suche nach einem neuen Ziel. Ich denke das immer, ich renne dann ziellos durch die Welt und das ist nicht schön.
Ja.
Aber dann finde ich, also bisher habe ich zumindest immer wieder ein neues Ziel gefunden und einige habe ich auch geschafft. Und das fühlt sich schon gut an. Und auch wenn man es nicht schafft, dann hat man zumindest ein Ziel.
Ja.
Also ich glaube, und es ist gut, wenn das Ziel nichts mit dem Unfall zu tun hat.
Ja.
Weil natürlich, das ganze Leben hat nur noch mit dem Unfall zu tun. Aber einfach den Unfall so wenig wie möglich das Ziel beeinträchtigen zu lassen oder auch überhaupt so beeinflussen zu lassen. Und einfach auch dadurch so eine andere Realität als nur Unfallkrankenhausreha, Einschränkungen, Therapie und so weiter zu haben, sondern auch mal wieder so eine gewisse Normalität aufzubauen. Das ist eine voll spannende Frage. Würdest du sagen, du hast heute ein Leben, was, also zwei Fragen. Einmal, hast du heute eine Normalität und B, hast du heute ein Leben, was wirklich Leben und nicht Überleben ist?
Du Fuchs. Ja, also ich würde sagen, ich habe eine Normalität, weil es ist ja jetzt so, dass man natürlich seinen Alltag dahingehend angepasst hat, sei es die Narbenpflege, sei es, gut, bei mir jetzt keine Kompressionskleidung mehr, aber trotzdem muss ich mich ständig eincremen und ich hasse das, habe ich halt darauf angepasst und es ist für mich normal geworden, das zu machen, auch wenn es mich oft noch nervt, aber es gehört jetzt einfach zu mir, es ist einfach Teil von mir und auch das tägliche Dehnen, was auch manchmal nicht ganz so gut.
Du mal mit deinen Yoga-Übungen, so ehrlich.
Naja, also ich versuche schon, ich merke halt, wenn ich viel oder lange nichts mache, dann merke ich das in meiner Bewegung, egal worauf ich hinaus will. Das ist alles integriert und deswegen würde ich sagen, ja, auf jeden Fall. Für andere oder für jemanden, der nicht brandverletzt ist.
Oder keinen schweren Unfall oder Krankheit oder wie auch immer hat. Ja.
Der würde wahrscheinlich denken, boah, was? Nein, aber das bin halt nun mal jetzt ich. Und ja, die zweite Sache war
lebenswert oder leben, ja, nicht überleben.
Nee, ich lebe. Manchmal überlebe ich. Ach, es ist super schwer. Ich finde diese Frage krass, weil es gibt Tage, wo ich sehr gut lebe und auch damit leben kann und froh bin, wo ich stehe, was ich mache, was ich erreichen kann. Und manchmal denke ich so, wo wärst du, wenn du das Ganze nicht gehabt hättest? Und dann kommt mir der Gedanke, überlebst du mehr, als dass du lebst? Aber ich würde jetzt in diesem Moment, hier auf dieser roten Matte, sage ich, ich lebe.
Das ist schön. Ich glaube, das ist ein, also A, wollte ich dich nicht in eine unangenehme Situation bringen und B, ist es voll wichtig. Es muss ja nicht immer 365 Tage, 24 Stunden am Tag so sein, dass man nur lebt und nicht überlebt. Ich habe manchmal schon noch das Gefühl, ich überlebe mehr, als ich lebe. Also ich würde mein Leben jetzt noch nicht wirklich als lebenswert bezeichnen. Manchmal, weil ich so unfassbar viel mache, kommen Freundinnen zu mir, die, ich sag mal so, Midlife-Crisis oder wie auch immer, die mir dann sagen, wenn ich dann sage, boah, ich habe das Gefühl, mein Leben ist eine einzige Katastrophe. What? Mein Leben ist eine Katastrophe. Guck dir mal dein Leben. Du machst das und das und das. Dann denke ich mir, ja, aber, ja. Und was so eine Normalität angeht, ja, ich habe es jetzt integriert. Mehr schlecht als recht, weil Reha als Vollzeitjob plus Vollzeitstudium plus ausgedehntes Ehrenamt ist relativ schwer zu integrieren, plus Narbenpflege und so weiter. Mhm. Aber zu Hause habe ich schon so das Gefühl, ich habe die Therapien integriert, ich habe die Narbenpflege integriert. Wenn ich mir alte Fotos angucke, dann stehe ich da manchmal so, warum hast du keine Kompressionsmaske auf? Ich denke mir da, oh oh, wenn das das Sanitätshaus sehen würde, da sind ja auch nicht die Narben, da fehlt was. Also ich habe schon manchmal so das Gefühl, da fehlt was. Das bist nicht mehr du. Mhm. Ich habe schon so das Gefühl, es ist so eine gewisse Entfremdung von meinem Ich, das ich 18 Jahre lang immerhin hatte. Also 18 Jahre, ich bin 20, ich kriege noch nicht mal 2 mit. Und trotzdem habe ich so das Gefühl, es ist schon so weit weg, was so zum einen hilft, weil es nicht mehr so präsent ist und zum anderen, also jetzt bei mir, ich werde halt nicht mehr so joggen, Fahrrad fahren können wie vorher, es wird einfach nicht mehr wie vorher. Also ich empfinde das schon jetzt eher als Verlust als angenehm. Also von daher, ich bin momentan schon so ein bisschen, ja, noch ein bisschen auf Orientierungssuche und klar, wenn das Leben alle jeden Monat durchbrochen wird, weil man entweder in die Reha oder ins Krankenhaus, dann baut sich auch kein richtiger Alltag auf. Aber inzwischen würde ich sagen, ich kann gut damit leben, aber ich würde weder sagen, dass ich meine Situation jetzt so akzeptiert habe, wie sie ist. Ich hasse auch dieses Wort akzeptieren, das hört sich so final an. Also ich finde das Annehmen, das zeigt eher so den Prozess, der wahrscheinlich erst, wenn man stirbt, endet. Aber ja.
Ja, aber deswegen, ich muss dich kurz jetzt in diesem Moment unterbrechen. Du hast nur oder erst 2 Jahre hinter dir und hast noch ewige Jahre vor dir, was jetzt auch irgendwie sehr negativ klingt. Aber ich wollte eigentlich damit sagen, dass man jedes Jahr irgendwie ein Stück weit besser damit klarkommt und es für sich mehr annehmen kann.
Und es ist weiter weg.
Und es ist weiter weg, richtig. Ja. Und ich meine, guck mal, 6,5 Jahre, 2, also 4 Jahre dazwischen.
Ja.
Das ist voll viel.
Inzwischen mache ich mir da auch nicht mehr so den Stress und lasse mir auch nicht mehr so den Stress machen, dass ich das doch jetzt mal endlich hinter mir haben sollte oder verarbeitet haben sollte. Da kann mir irgendwer was an die Backe quatschen und ich sage, nö, I take the time I need. Also ich nehme mir einfach so die Zeit. Und es ist mit vielen so, finde ich, ich habe das rational ganz gut, ne? Also auch so dieses, hey, stopp, traurig sein ist keine Schwäche, sondern und so weiter. Weil das ist dann so emotional ankommt und ich auch so sage, nein, das ist okay und sind noch und du hast noch so viel Zeit. Tja, also manchmal, finde ich, verheddert man sich auch so ein bisschen in der Gegenwart. So mit dem Gefühl, wenn er so bleibt, ich will doch den Reset-Knopf. Aber ja, so generell ist es, glaube ich, voll wichtig. Also meine Strategie ist da, ich gucke einmal sehr kurzfristig, was ist schön, die nächste Physiotherapie, Schleim, Schleim, aber es ist wirklich so. Oder jetzt hier dieses Podcast-Gespräch oder so. Und zum anderen so langfristig, also diesen ganzen mittelfristigen Kack mit OPs und also Reha ist kein Kack, aber Reha ist auch anstrengend und keine Normalität wirklich.
Ja.
Und all das einfach überspringen. Und so, wie sieht man dem in 10 Jahren aus? Ja, und das ist dann nochmal ganz anders, nämlich 30, vielleicht in der Midlife-Crisis. Ich denke mir, manchmal ist es viel besser. Also, das denke ich mir halt auch manchmal, dass ich besser fürs Leben gewaffnet bin als meine Freundin. Weil ich mir denke, irgendwie alles, was jetzt noch kommen kann, es kann doch nicht mehr so schlimm werden wie jetzt. Also klar, schlimmer geht immer, aber also so diese ganz normalen Probleme, Liebeskummer oder Midlife-Crisis oder wie auch immer, Tja, manche sagen, ich sehe aus wie 20, aber würde reden wie 30. Und es ist ja bei dir ähnlich. Und ich habe schon das Gefühl, man müsste so auf Knopfdruck erwachsen werden.
Ja,
also
total.
Richtig erwachsen
Definitiv.
Werden.
Definitiv.
Es hat total große Nachteile, weil diese Jugend nicht wiederkommt. Also sorry für alle gleichaltrigen Brandverletzten, aber es wird nicht wie vorher. Und gleichzeitig hat es auch einfach was, weil ich mir denke, man verschwendet weniger Zeit mit seinem Leben mit so unnötigen, oberflächlichen Sachen. Aber klar, gehört auch irgendwie zum Leben zu.
Aber mir war zum Beispiel auch immer wichtig, dass ich da immer ein Stück weit meine Jugend auch zelebriere. Und deswegen war ich auch viel feiern. Und trotz Kompressionskleidung habe ich trotzdem irgendwie, ja. Okay. Also es war immer feuchtfröhlich. Und, aber natürlich ist es nicht so, wie es gewesen wäre, wenn ich wahrscheinlich den Unfall nicht gehabt hätte. Aber
Ich glaube, was wir an dieser Stelle nur abschließend sagen können, ist, dass es nicht wird wie früher, aber dass es ja nicht heißt, dass es nicht lebenswert ist.
Richtig.
Und auch wenn es mal eine schlechte Phase gibt, heißt es ja nicht, dass es so bleibt.
Genau.
Und auch wenn es mal ein schlechtes Jahr gibt, heißt es ja nicht, dass das nächste Jahr auch schlecht wird.
Richtig. Definitiv. Und das muss man sich immer wieder vor Augen halten. Und
am besten auf einen großen Zettel schreiben.
Ja.
Habe ich gemacht.
Echt?
Ja, ich habe mir das so auf dem Schreibtisch aufgestellt.
Ja,
also so in der...
Das ist gut. Ja, oder halt Tagebuch schreiben, dass man halt eben dann immer wieder sehen kann oder lesen kann, wie es einem ging. Und dann reflektieren, wie es einem jetzt geht. Und ich glaube, das ist auch immer gar nicht schlecht. Also ich habe leider zu wenig Tagebuch geschrieben.
Aber ich glaube, auf der anderen Seite ist es auch okay zu sagen, es ist jetzt scheiße. Mir ist es scheißegal, wie schlecht es mir mal ging. Mir ist es scheißegal, was ich schon gemacht habe. Mhm. Das lasse ich mir jetzt von niemandem sagen. Und gleichzeitig ist es manchmal voll wichtig, sich so ein bisschen zu erden, finde ich das immer. Okay, also jetzt mal take it easy. Aber das darf nur ich sagen. Also wenn mir das jemand anders sagt, dann will ich dem am liebsten in die Gurgel springen.
Ja.
Ja, aber es ist ja wirklich so. Also es ist auch, wenn ihr jetzt sagt, nee, schreiben ist scheiße oder ihr könnt nicht gut tippen oder nicht gut schreiben, wenn ihr gerne malt oder Musik macht oder wenn ihr überhaupt nicht in die Richtung gehen wollt und dann lieber irgendwas Handwerkliches macht oder gar nichts oder mit den Blumen reden oder im Wald spazieren gehen oder mit Freundinnen reden oder arbeiten oder wie auch immer. Also ich glaube, es gibt sehr, sehr viele konstruktive Wege, so auch den Weg zu gehen. Und was jetzt Annika oder auch ich erzählen, das ist ein möglicher Weg für eine Person. Das ist nichts, was eins zu eins auf irgendwen übertragbar ist, sondern eher so ein Impuls. Und sicherlich ist jetzt nicht alles von dem, was wir heute erzählt haben, so für alle in allen Phasen nur mutmachend. Ich habe auch immer so eine, also wenn ich denke, der Inhalt ist noch nicht für alle Menschen da, dann schreibe ich das schon auch hin. Also dass Menschen jetzt auf der Intensivstation das nicht unbedingt sich anhören sollten. Aber ich glaube, so die Message ist trotzdem rübergekommen. Und man kann Spaß haben, ja, man kann auch wieder über alberne Dinge lachen. Man kann sie auch über so einen Scheiß kaputt lachen, das kann man auch auf der Intensivstation übrigens. Lachflash tun 2W, aber ist trotzdem wichtig. Also ich finde Lachen voll, Lachen finde ich so ganz toll.
Ja, definitiv.
Und auch einfach mal albern sein, ne?
Ja.
Ja, und gleichzeitig trotzdem finde ich es auch so ein gewisses Privileg, wenn ich mir überlege, womit so manche Leute ihr Leben lang sich Probleme machen. Ich werde dann denken, ach ja, also, come on. Jo.
Ja.
Annika, Schlusssatz. Was wünschst du dir von der Gesellschaft, von anderen Menschen?
Also ich wünsche mir von der Gesellschaft, von anderen Menschen, dass wenn sie schon schauen und sich ihre Gedanken machen, mich darauf ansprechen oder eben es einfach auch lassen.
Oder aber nur nicht, Hallo sagen.
Oder nur Hallo sagen, mich ganz normal angucken, wie ein ganz normaler Mensch, denn ich bin ein ganz normaler Mensch, sehe vielleicht nicht mehr ganz normal aus, aber ich bin es und ich bin liebenswert und man braucht mich nicht beleidigen und auch keinen Finger auf mich zeigen. Also ja, denkt immer darüber nach, was ihr dem Gegenüber antun könntet, ob er dem ja, gewachsen ist oder eben auch nicht.
Und ob eure Neugierde da wirklich an erster Stelle stehen sollte.
Richtig.
Wir reden hier nicht über Kinder explizit.
Nee.
Das ist eine andere Sache. Aber ich finde, da ist es auch, ich meine, wenn eure Kinder dann auf Menschen zeigen oder sagen, Mama, was hatten die dann? Dann nimmt doch bitte das Kind an der Hand und geht zu mir oder zu Annika rüber und hier, guck mal, meine Tochter interessiert sich da, also dürfen wir sie fragen, ne? Also ist das nicht so, dass ich zu jeder Tag- und Nachtzeit habe Bock, also Bock habe, darüber zu reden, aber ich finde, es ist immer viel besser, als einfach so zu tun, als sei ich ein Alien, weil gerade bei Kindern, weil dann verfestigt ja auch diese komische Kategorie normal, die es ja sowieso nicht gibt, weil wir sind alle einzigartig, würde ich jetzt zumindest mal behaupten.
Definitiv.
Und dann auch irgendwie dieses heteronormative, weiße, gesunde, ohne irgendwas, ohne ein Makelbild, gibt es A sowieso nicht und ist B absolut nicht die Mehrheit. Ich finde es schon krass, wie viel Menschen dadurch auch angetan wird und wie viel sich Menschen auch einschränken. Genau deswegen, weil sie Angst haben, weil es geht ja nicht so... Es geht auch um einen selber, dass man noch nicht so bereit ist, die Namen zu zeigen, aber es ist ja immer ein Riesenanteil, warum? Mhm. Weil Angst vor der Reaktion da ist. Ne? Und wenn man es dann mal macht und man sieht, das ist eine Angst, die nicht gerechtfertigt ist, das ist ja was anderes, wie wenn man erstmal so einen älteren Herrn da hat, der mit dem Finger auf einen zeigt und man dann aber trotzdem spürt, das macht mir nichts aus.
Ja.
Ja, genau. Aber voll starkes Schlussstatement.
Wir beenden das heute, würde ich sagen, mit einem motivierenden Spruch, der für mich immer schon zählt. Was vor uns liegt und was hinter uns liegt, ist nichts im Vergleich zu dem, was in uns liegt.
Ja, voll schön. Das schön, dass ihr zugehört habt. Schön, dass ihr bis hierhin zugehört habt. Und an dieser Stelle mache ich keine Werbung für meine Kanäle. Ihr wisst, wie ihr mich erreichen könnt. Annika unter dem Instagram-Account, gezeichnet durch Brandnamen. Mhm. Wir freuen uns über Feedback, über Fragen und ja, dann Annika, es hat mich voll gefreut, mit dir zu reden.
Fand ich auch, war sehr schön.
Ja, wir gehen jetzt, du nach Hause, ich nach oben und bis morgen, sag ich zu dir und zu den, oh keine Sorge, ihr kriegt nicht morgen schon wieder was, sondern bei euch ich sag immer Zuschauenden, aber sie hören es ja nur, bei euch Zuhörenden, bis demnächst und Annika, bis morgen. Adios. Ja.
Ach, Annika, das war so eine schöne Folge. Eigenlob stinkt zwar, aber das Schneiden hat mir wirklich einen großen Spaß gemacht. Und ich glaube, es wurde schon deutlich, dass wir beide noch hätten deutlich länger reden können. Wäre da halt nicht die Müdigkeit und der Heimweg und so weiter und so fort gewesen. Aber ich denke mal, das wird nicht die letzte Folge gewesen. Und ihr könnt euch auch sehr gerne Themen wünschen, über die Annika und ich dann das nächste Mal, wenn sie bei mir im Podcast ist oder ich bei ihr auf der roten Matte bin, über die wir dann reden sollen. Und bis dahin, bleibt gesund. Au revoir, adios, bye bye, auf Wiederhören.